Wir sprechen heute mit Christoph Forstner. Er ist Geschäftsführer von Stravanza, einer der Unternehmen hier im Gründwerk, die zwar kein Startup mehr sind, aber dieses Flair noch mit sich tragen, eines jungen, modernen Startup-Unternehmens. Von Christoph hören wir heute, warum Rap-Musik und Musikvideos ihn von Anfang an begleiten und jetzt irgendwie wieder eingeholt haben. Wir erfahren, warum Biergärten für ihn Wellness sind. Und natürlich hört ihr auch einen Tipp von ihm, was er glaubt, was super wichtig ist als Gründer. Aber dafür müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben. Also ich freue mich auf Christoph. Herzlich willkommen.
Silke, vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Was war denn dein erster Job und was hast du da gelernt?
Mein erster Job als Kind war Zeitungen austragen, ganz klassisch. Und gelernt habe ich da relativ wenig. Also dadurch, dass man da ganz alleine 2 Stunden durch die Pampa fährt und Zeitungen austrägt. Ich habe da sehr viel Musik gehört, heimlich mich beim Rauchen versteckt. Aber jetzt wirklich gelernt fürs Leben habe ich da relativ wenig. Das kam dann später in anderen Jobs, so im Biergarten ausschenken und in der Ausbildung. Da kamen dann ja mehr Impulse.
Was kam denn beim Biergarten ausschenken?
Das war erstens ganz schön, wenn man immer ein bisschen an der frischen Luft ist. Dann hat man sehr viel mit Menschen zu tun. Man ist immer nahe am Bier. Das war ein bayerischer Biergarten in Mariabrunn. Direkt fui von der bayerischen Mentalität und der Lebensfreude mit. Und trinkt selber mal ein bisschen Bier mit. Und ja, das war eigentlich unser Wirt hat immer gesagt, Mariabrunn ist wie Wellness. Und so war es da eigentlich ein bisschen. Also das war wenig Arbeit und viel Lebensfreude eigentlich schon.
Sehr schön. Wellness gefällt mir in Verbindung mit dem Biergarten. Das gefällt mir sehr gut. Aber was hast du denn danach gemacht, nach deinen Schülerjobs und Jugendjobs? Was ist los mit deiner Karriere?
Ich wollte eigentlich eine Ausbildung zum Mediengestalter ausüben. Hat aber nicht geklappt, weil die Zeugnisse zu schlecht waren. Also da hat es dann beim Bayerischen Rundfunk und beim ADAC damals wäre ich beinahe drin gewesen, aber hat nicht geklappt. Und dann aus Mangel an Alternativen habe ich erstmal einen Zivildienst eingeschoben, der aber, glaube ich, ganz lehrreich war so zu der Zeit. Mit 16, 17, ja, da kriegt man dann doch noch ein bisschen andere Perspektiven in dem Alter.
Was hast du da gemacht?
Das war Behindertenpflege, also Pflege und Betreuung von behinderten Menschen in der Textilwerkstatt, witzigerweise schon damals, in Schönbrunn, für 6 Monate bloß. Also das waren schon so die Ausläufer vom Zivildienst, tatsächlich auch das letzte halbe Jahr, bevor er dann abgeschafft wurde. Und dann bin ich ganz zufällig eigentlich in meiner Ausbildung bei Phoenix Solar als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Solarprojektierer gelandet. Mhm. Genau, und habe da dann knappe zwei Jahre Ausbildung gemacht.
Mhm. Das war in welchem Jahr dann?
Das war 2010.
Okay, und da ging es schon um Solar.
Ja, genau. Das war, also der erste Boom war schon 2008 und dann eine Firma, die sehr stark gewachsen ist, ganz rapide von 0 auf 300 Mitarbeiter und dann genauso schnell wieder in die andere Richtung. Und es war ganz lehrreich, das alles so ein bisschen mitzuerleben, auch das Chaos, als es dann wieder ein bisschen bergab ging, schon im zweiten Lehrjahr mit der Firma. Und dann war das sehr viel Hands-on und sehr wenig Strukturen und ganz interessant, dann da so hineingeworfen zu sein irgendwie. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Beide Seiten, so ganz, ganz erfolgreich und dann ganz, ja, ganz wenig erfolgreich gleich drauf.
Du hast dich aber dann nochmal entschieden zu studieren, oder? Dann
Genau. Also nach der Ausbildung kam dann auch, ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr so genau zusammen. Irgendwann habe ich noch Fachabitur gemacht und dann eben das Studium. Und Studium war dann internationale BWL. Mhm. Auch weil ich viele andere kreativere Studiengänge leider nicht zugelassen und dann wird es halt BWL. Hab den aber ein bisschen kreativer dann ausgelegt, schon in Richtung Medien und Brandmanagement und ein bisschen schön Markenstrategie, so ab dem dritten Semester. weil mir das dann schon ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber ja, es war eigentlich dann sehr zufällig in Landshut war das. Ja.
Und wie kam dann der Schwenk zu einem eigenen Unternehmen und selbst was machen und T-Shirts bedrucken? Damit ging es, glaube ich, los, oder?
Ja, los ging es mit vielen anderen Projekten, die ich immer so ein bisschen als Hobbys einfach nebenbei gemacht habe. Also ich war immer kreativ und wollte halt irgendwie, ja, habe irgendwie einen kreativen Output gebraucht. Also da waren Online-Radiosendungen dabei, da war Rap-Musik dabei, Musikvideos, ganz viele kreative Geschichten, die alle halt, ja, teilweise belächelt wurden. Also ich war jetzt da nicht überall sehr, sehr gut drin. Ich wollte einfach das alles mal so ein bisschen ausprobieren. Und dass es dann zu den T-Shirts kam, war dann auch so ein bisschen Zufall. Es war halt eins dieser vielen Outputs und das erste, mit dem ich gemerkt habe, da kann man ein bisschen Geld verdienen. Oder das erste, das so ein bisschen gefruchtet hat, wo dann auch die ersten, das Feedback kam, dass das ein bisschen ankommt, im Gegensatz zur Rap-Musik vielleicht davor. Und dann war das jetzt nicht so, dass das mein größter Traum war oder die größte Leidenschaft, sondern es war dann einfach so ganz logisch, dass dann in die Richtung ein bisschen weitergeht.
Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Design war im T-Shirt oder dein erster Spruch?
Ja, also der erste Online-Shop, der war nicht nur bayerisch angehaucht oder in, ja, oder alpin oder wie auch immer, sondern da waren viele englische Motive mit dabei. Ganz bunt durchgemischt in Microsoft Paint, designed von mir. Und das erste Motiv, das zumindest dann die ersten KäuferInnen in meiner Berufsschulklasse damals gefunden hat, war die mit dem Hurzangurt, also der bayerische Spruch, die mit dem Hurzangurt. Und dann war jetzt halt Design dazu. Und da habe ich dann so die ersten Kartons mit in die Berufsschulklasse gebracht. Und die Lehrerin wollte sogar ein Exemplar und das war dann ganz cool. Und so ging es ein bisschen los.
Okay, cool. Aber da gab es ja dann wahrscheinlich noch keinen Online-Shop, sondern das war dann die Bestellung auf Papier, oder?
Es gab den ersten Online-Shop bei Spreadshirt, den Anbieter, den es jetzt immer noch gibt. Also einfach dann die eigenen Designs hochgeladen und dann so einen Online-Shop mit deren Baukastensystemen so erstellt. Das war der erste Shop. Und die meisten Bestellungen sind aber trotzdem privat eingeflattert und wurden dann auch so bei damals einem Elternhaus von Freunden und Bekannten abgeholt. Und war jetzt noch nicht mit Online-Versand, sondern das war dann wirklich so von der Haustür raus verkauft. Quasi. Ja, und da hat die ganze Familie dann schon ein bisschen mitgeholfen.
Mhm. Aber da hast du schon gemerkt, oh, das könnte irgendwie ein Business sein und das könnte auch deinen Lebensunterhalt finanzieren. Oder war das da alles noch immer nebenbei?
Das war nebenbei, das war während dem Studium, also ganz am Anfang schon während der Ausbildung, so die ersten Schritte. Und dann während dem Studium halt immer ein bisschen intensiver, dass schon so 1-2 Stunden Arbeit eigentlich täglich reingeflossen sind. Auch schon sehr viel Facebook, damals noch Facebook-Content und so. Und es hat sie schon ein bisschen, also es gab von Spreadshirt dann so ein Provisionsmodell, wo man einfach pro verkauften Exemplar dann ein bisschen bezahlt wurde. Und da war das so fürs Studium schon ganz nett so nebenbei. Also so, dass das Mensaessen und die Party am Wochenende schon finanziert wurden durch das. Und dann irgendwann im 3., 4. Semester, das war dann im Ausland, in England, während dem Auslandssemester, fing es tatsächlich dann an, richtig viel zu werden, wo das dann schon sehr viel Spaß gemacht hat als Student. Also die Provisionen und so. Und war ein bisschen komisch, weil ich halt zu der Zeit in England war und dann auf einmal für das Business zu Hause ging es irgendwie so richtig los.
Wie hast du denn das gemacht? Musst du dann echt die ganze Familie mithelfen, das zu verschicken? Habt ihr dann schon verschickt? Oder
verschickt
war das immer noch?
Verschickt wurde über Spreadsheet.
Ah, wurde über Spreadsheet. Genau. Ah, okay, ja, okay.
Genau, also die haben die ganze Logistik abgenommen. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Karton selber verschickt. Mhm. Also wenn die zu Hause abgeholt würden, dann würden die auch von Spreadshirt zu uns geschickt, damit die Bekannten das direkt bei uns abholen konnten.
Okay. So, ja,
also
okay.
Da gab es noch kein Lager von uns oder kein Fulfillment.
Mhm.
Genau, und dann ja so ab dem 4., 5. Semester wurde es sehr viel. Da gab es dann auch die ersten Berichterstattungen drüber in der Zeitung, im Radio, also auch wirklich Süddeutsche Zeitung, Radio Arabella. Dann hat das Kaufhaus der Hirma in München eine kleine Capsule-Kollektion so mit aufgenommen. Und dann war das ganz spannend, weil das waren ja noch gar keine richtigen Modeprodukte. Ohne Weblabel hinten drin. Das waren einfach eingekaufte Rohlinge von verschiedensten Marken, die wir dann über Spreadshirt bedrucken ließen. Und dann haben wir erstmalig dann, als der Hirme eben angefragt hat, haben wir uns überlegen müssen, okay, wir brauchen jetzt hier wenigstens eine einheitliche Kollektion mit dem gleichen Nackenlabel, mit dem gleichen Siebdruck vorn drauf. Und das waren dann die ersten Schritte Richtung Professionalität, wobei wir da noch sehr weit entfernt waren, das auch oft jetzt noch sind. Aber das waren die ersten Funken, wo wir gemerkt haben, oder ich gemerkt habe, da geht ein bisschen mehr.
Und du hast gesagt, du hast schon von Anfang an immer Social Media genutzt, am Anfang Facebook. Mhm. Das waren dann Fotos, Tragefotos oder Fotos von den Produkten, die du da gepostet hast, oder?
Das waren nur Tragefotos von eben den Freunden und Bekannten, die das ganz am Anfang zu dann vergünstigten Preisen bekommen haben. Und die haben uns halt dann im Gegenzug, da hat Facebook einfach nur so funktioniert. Da hat man dann noch Fotos hochgeladen, einen Status dazu, uns markiert als Marke. Und dann gab es da halt noch sehr viel Reichweite. Das war auch noch komplett unbezahlt, also komplett organisch. Mhm. Und ja, das waren die ersten Schritte. Dann schon mal so die ersten 10 Euro Marketingbudget auch in Facebook investiert, wo man dann sehr große Reichweiten verglichen zu heute für das Budget gekriegt hat. Und ja, also durch Facebook war es dann auf jeden Fall die ersten 3-4 Jahre stark gestützt worden, oder das war, ohne das hätte es nicht funktioniert, ja. Und dann kam halt der Umschwung zu Instagram immer mehr.
Hast du noch eine Idee, wie viele Follower ihr da hattet bei Facebook?
100.000. Also 100, wir haben jetzt nur irgendwie, jetzt sind schon wieder ein bisschen weniger.
Ja.
Aber ja, so, also es waren über 100.000, ich glaube, jetzt sind es 95.000, wobei da wahrscheinlich viele Karteileichen schon dabei liegen in Facebook.
Ja, eure Zielgruppe ist jetzt nicht mehr so unbedingt auf Facebook unterwegs. Ne?
Genau,
das hat sich aber ein bisschen verändert. Ja. Und dann kam ja irgendwann auch Laura dazu, oder?
Ja.
Und deine Schwester. Wie ist denn das dann passiert?
Ja, auch relativ zufällig. Also die ersten 2-3 Jahre habe ich nur probiert, auch die Designs und so einfach ja in Eigenregie ein bisschen aufzubauen. Und Laura hat eine Ausbildung zur Mediengestalterin währenddessen gemacht und das hat dann einfach ganz gut gepasst, weil sie ja in Photoshop, in Adobe Illustrator, in diesen ganzen Programmen dann eben das entsprechende Know-how gehabt hat, das mir komplett gefehlt hat. Und sie hat dann halt schon gemerkt, so, dass sie da ein bisschen Hilfe braucht und hat mir dann halt immer mehr bei, erst nur beim Design und dann halt immer mehr bei, irgendwann auch beim Kundenservice und so weiter unter die Arme gegriffen.
Mhm. Und wann habt ihr euch dann entschlossen, Spreadsheet sein zu lassen und das Ganze selbst aufzuziehen? Weil das war ja sicherlich auch nochmal ein großer Schritt, dann plötzlich zu sagen, so, jetzt machen wir einen eigenen Shop und auch eigenes Fulfillment.
Ja, das war 2015, als das mit der Kauflokalaktion beim Hirma stattfand, wo wir eben gemerkt haben, wir brauchen ja die erste richtige Kollektion, die stimmig ist. Und in dem Zuge haben wir bei uns in der Nachbarschaft, eben in Dachau, bei der Firma Edelstoff, die für Siebdruck ja da Spezialisten waren, angefragt, ob die da vielleicht was übernehmen könnten für uns. Die haben auch die Hirma-Produktion dann gemacht.
Mhm.
Und dann haben wir das Modell so ein bisschen aufgestellt, dass die nicht für uns bedrucken, sondern weil die eine riesige Lagerhalle eben hatten im Gewerbegebiet, ob die vielleicht für uns auch verschicken könnten und lagern könnten.
Mhm.
Und ja, dann haben wir das so miteinander ein bisschen diesen Prozess aufgestellt und ja, viele Wochen probiert, wie man das, wie man das macht, weil die eben einfach nur Drucker waren und dann ja zum Fulfiller wurden durch uns.
Ja.
Und das war dann ja ganz spannend am Anfang und hat dann aber ganz gut funktioniert. Und dann musste man natürlich noch den ersten Online-Shop aufziehen, auch Lager und Online-Shop connecten.
Mhm.
Was damals nur ja, vor 10 Jahren eben sehr viel schwieriger war als jetzt, als Shopify noch ein bisschen in den Kinderfüßen waren. Und das war halt über eine Münchner Agentur ein komplett selbst gebastelter Online-Shop. Und das hat, glaube ich, ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis der Rohling mal stand so. Und dann viele Jahre, wo wir versucht haben, den zu verbessern. Und ja, mit sehr viel Stunden Arbeit und
Geld,
Verzweiflung und Geld und sehr viel Geld, ja. Bis das mal alles so die ganze Logistik und der Online-Shop fertig waren. Und fertig ja nie. Also Online-Shop ist ja eh nie fertig.
Ja, du hast ja auch so ein bisschen den Anspruch, das immer wieder zu optimieren. Und du hast, glaube ich, auch schon einige Male den Shop-Anbieter gewechselt. Ne? So, ja. Das ist ja auch immer eine Herausforderung, wenn man dann sagt, so, okay, ich ziehe jetzt mal um und mache das mal neu.
Ja, total, weil einfach das ist einfach wie ein kompletter Umzug. Mhm. Und normalerweise muss man da sogar ein bisschen Pause vom Business machen und dann einfach alles eins zu eins rüberziehen. Mhm. Und das ist ja aufwendig. Also wenn man kann, geht man gleich zu Shopify und vermeidet den Rest.
Ja, heutzutage gibt es da deutlich mehr Anbieter, ja. um sowas umzusetzen, ja, einfacher umzusetzen. Das stimmt. Was war denn super einfach, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast, was einfach von Anfang an irgendwie gut lief? Was war immer easy bei Stravanza?
Einfach war, dass wir von Tag 1 an Kunden und Kundinnen hatten und dass das halt gleich so ein bisschen gezündet hat. Zwar jetzt in kleinem Maße natürlich, aber für mich und für uns dann war es halt immer, also wir mussten nicht darum kämpfen, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Zwar schon immer wieder, dass es besser funktioniert und dass wir uns steigern und so, aber wir wussten von Anfang an, es kann funktionieren und wenn man Arbeit reinsteckt, dann kriegen wir entsprechend die Belohnung dafür. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar. Wir hatten nie so eine Phase, wo wir mal ein halbes Jahr einfach verzweifelt waren, weil irgendwas, oder weil, gut, hat man eigentlich schon. Also es gibt natürlich dann Kollektionen, die einfach floppen und nicht funktionieren. Also die Grundüberzeugung, dass die Idee funktioniert, die war von Anfang an da und ist sofort bewiesen worden. Also das war eigentlich in dem Sinne einfach, wobei man halt jeden Tag jetzt dran arbeiten muss, dass es halt besser wird. Und was auch was eigentlich auch einfach war, oder ja, wo man normalerweise bei einer Gründung große Probleme hat, ist ja erstmal das ganze Kapital für so eine Idee irgendwie zu finanzieren. Und da war das bei uns auch so ein bisschen spielend. Dadurch, dass die ersten Jahre über das Provisionsmodell bei Spreadshirt liefen, haben wir jetzt nie irgendwie weder persönliches Geld noch Investorengeld benötigt, sondern das hat sich einfach von Anfang an so refinanziert. Mhm. Und das war eigentlich auch ein relativer Glücksfall.
Ihr habt ja auch da, du hast es eben gesagt, täglich dran arbeiten. Ihr habt einfach auch immer auf Social Media gesetzt, ne? Facebook, später Instagram, TikTok macht er auch. Also ihr seid da schon super aktiv, täglich zu posten. Und das seit 8, 9, 10 Jahren jetzt.
Ja, 14 Jahre.
14 Jahre, ui. 14 Jahre. Und das täglich, das muss man ja auch erstmal packen, dass man immer wieder was Neues postet. Und da hattet ihr, glaube ich, auch dadurch, dass ihr von Anfang an darauf gesetzt habt und immer auch eure Community mit einbezogen habt, habt ihr dadurch auch super coolen Content bekommen von den Leuten, die das eben getragen haben. Also so empfinde ich das immer, wenn ich das sehe. Es sind halt immer coole Fotos dabei von Leuten, die eure Sachen tragen. Und das macht natürlich Spaß, das anzugucken. Und ist natürlich auch cooler Content, den ihr nutzen könnt.
Ja, stimmt. Und man spart sich jetzt sehr, sehr viel an Marketingbudget oder an Fotoshootings und so. Also wir haben wirklich von Anfang an immer, früher war das natürlich nur sehr viel mehr auf Facebook und Instagram, weil die Nutzer sehr viel eher gerne gepostet haben. Das macht man immer so sehr. Also jetzt mittlerweile sind es auch sehr viele Creator und Influencerinnen, die, wo es dann so ausschaut, als wären das Kunden, aber wo wir natürlich schon dahinter sind, dass wir da irgendwie guten Content kriegen. Und die Perfektion so für den eigenen Content ist auch ein bisschen mehr geworden. Also deswegen reposten wir jetzt nicht immer dauernd Kundenfotos, weil es muss immer zur eigenen Ästhetik ein bisschen passen. Deswegen setzen wir jetzt schon mehr auf Creator.
Ja.
Aber beides, also die Mischung gibt auch dann Creator, wo der Content nicht so geil ist, wie dann von ganz zufällig von irgendeiner Kundin, die gerade was geschickt hat. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da so ein Grundrauschen immer kriegt an Content für uns, dass wir einfach jeden Tag irgendwas posten können. Mhm. Und früher war das vor allem ganz viel eigenes Engagement auch. Also ich bin wirklich stundenlang abends während dem Studium auch noch auf der Couch gelegen und habe irgendwie Kommentare beantwortet und Posts durchgeliked, also auch von eben fremden Menschen durch Hashtags durchgeliked, damit die unseren Markennamen sehen und dann auf unser Profil kommen. Also es war eigentlich wirklich so kalter Quise online. Und ja, man hätte nicht wissen, wie viele Stunden meines Lebens ich schon Instagram war. Ja. Aber das ist halt so der Zoll.
Ja, aber dafür habt ihr ja auch eine wahnsinnige Community da jetzt aufgebaut. Da seid ihr ja auch bei 100.000, seid ihr jetzt?
Ja, 103.000.
103.000, haben wir jetzt. Ja, Wahnsinn. Ihr habt die 100.000 geknackt auf Instagram.
Vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, sind schon 103.500.
Ja, das kann gut sein. Und mit dem Podcast dann noch gleich ein paar mehr. Ja, also, aber du hast ja auch gesagt, das hat sich so ein bisschen verändert. Am Anfang auf Facebook war jeder noch bereit, irgendwie Fotos von sich zu teilen und die zu verschicken. Also da hat sich natürlich auch das Verhalten der Anwender von diesen Social-Media-Kanälen verändert. Und jetzt sagst du, jetzt geht ihr mehr auf Influencer. Am Anfang habt ihr sicherlich auch mehr auf so Micro-Influencer gesetzt. Wie hast du die gefunden? Einfach auch durch Suche?
Durch eigene Suche und eigenes stundenlanges Eintauchen in diese Bubbles mehr oder weniger. Und dann hat sie halt so rauskristallisiert irgendwie, ja, wer zur Marke passt und dann auch irgendwie, wer vielleicht mal zum Fotoshooting kommt und da so einfach so, ja, Communities zu kreieren, war halt das Ziel. Und machen wir jetzt immer nur so, dass das halt immer, wenn Creator coole Fotos liefern oder Kunden nennen und dann passt das irgendwie so zusammen und dann kommen die ja zum nächsten Fotoshooting mal und dann zum Pop-Up-Store und schauen halt, dass man da einfach so eine kleine, ja, Armee klingt ein bisschen blöd, aber es ist einfach so, ja, Community klingt besser, um uns rum so aufbauen. Mhm. Aber es war früher sehr viel einfacher, weil einfach jeder nur, weil das Ganze ein bisschen neu war, jeder hat gern selber irgendwas gepostet. Jetzt hat man einfach auf Social Media alles gesehen, tausendmal. Und jetzt wird es umso schwerer, so Content zu produzieren, der irgendwie neu ist und der nur gut ankommt und natürlich auch das Engagement zu bekommen.
Mhm. Ja, auch das immer wieder reagiert wird auf Posts. Ja, also davon lebt ja Instagram auch, dass immer wieder Kommentare kommen und so. Aber ihr macht das ja auch clever mit eurer Gruppe auf Instagram, also bei der man sich anmelden kann und dann immer vorab ein paar Informationen bekommt. Und da macht ihr ja auch total viele Umfragen zu Designs. Also gefällt euch das besser oder das besser? Gebt ein Herz oder weiß ich nicht, einen Daumen nach unten ab oder so. Schreibst du da oder gebt ein Herzchen ab für das, was ihr lieber mögt und bitte nur eine Stimme oder so. Ich finde das immer total cool und da kommen ja immer super viele Rückmeldungen. Also da kriegt man, glaube ich, schon so ein bisschen so den Trend hin. Was mögen die Leute, was nicht? Und das ist ja für euch auch coole Absicherung. Was könnte als nächster Drop gut funktionieren, als nächstes Design gut funktionieren?
Ja, es ist ein sehr demokratisches Label bei uns. Also bei uns bestimmt die Community mit, die Farben, die Kollektionen, die Schnitte. Also natürlich immer nur zum gewissen Maß, aber hilft auf jeden Fall, wenn wir uns oft selber nicht entscheiden können, weil es einfach tausende Optionen gibt in so einem kreativen Prozess, dann hilft es uns schon sehr, wenn wir ein bisschen wissen, in welche Richtung so die Kundenwünsche gehen. Und wenn dann die eine Farbe oder das eine Design 2000 Likes kriegt und das andere nur 200, dann wissen wir, mit welchem wir starten. Mhm. Das ist ganz cool, ja.
Apropos nicht einig sein, wenn man mit seiner Schwester zusammenarbeitet. Ein kleines Shoutout an Laura. Also wie ist denn das so? Also ihr seid euch ja sicherlich nicht immer einer Meinung und habt auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was gut laufen könnte und was nicht gut laufen könnte. Wie kriegt ihr das denn hin, so als Geschwisterpaar dann auch noch zusammen zu arbeiten?
Ja, das ist eine pure Demokratie. Nee, es gibt da immer Reibung. Eigentlich fast, also wir haben eigentlich sehr gegensätzliche Geschmäcker oft, die dann sich halt immer mehr annähern. Und ja, wir streiten fast über jede, oder nicht streiten im positiven Sinne, also diskutieren eigentlich jeden kreativen Prozess aus. Beziehungsweise oft ist es auch schon so, dass wir eigentlich, wenn man jetzt an eine Winterkollektion denkt, auf dem Papier schon zwei Kollektionen haben. Die Lauras Kollektion und meine Kollektion. Und dann schaut man halt immer, was möglich ist, wo sind Annäherungen, was können wir auch produzieren, was fällt irgendwann raus. Und dann dünnt sich das Feld so ein bisschen aus und dann wird es halt so eine Mischung aus beiden. Und wir schauen halt, dass wir natürlich das dann zusammenbringen irgendwie. Wie so Musiker in einer Band, die vielleicht andere einen anderen Style gern hätten und dann irgendwie schauen, dass doch der gemeinsame Hit rauskommt. Was bestimmt auch nicht immer leicht ist in einer Band, aber so ist es.
Ich muss sagen, es ist überhaupt nicht Streit. Ich habe das Büro direkt neben euch. Ich kann es bezeugen. Euch ist es kein Streit, sondern ihr diskutiert halt die unterschiedlichen Sichtweisen und sagt, das gefällt mir aber besser, das gefällt mir besser. Dann macht ihr wahrscheinlich auch häufiger so eine Umfrage dann. Ja, was genau gefällt euch besser in der Community, ne? Wenn ihr euch selbst nicht einig seid. Dann. Aber ich finde immer, bei euch ist das sehr harmonisch und sehr, sehr einheitlich läuft das Ganze ab. Auch wenn ihr unterschiedlichen Geschmack habt und vielleicht dann auch mal Unterschiede seht in der, wie könnte es ankommen bei den Kunden.
Das ist aber ein bisschen Ergebnis dessen, dass wir einfach schon so lange miteinander jetzt arbeiten. Das heißt, wir lassen uns gar nicht mehr in einen richtigen Streit rein, sondern wir wissen dann, wie wir mit dem Gegenüber, glaube ich, ein bisschen umgehen müssen und dann vielleicht einmal das einen Tag ruhen lassen und dann findet man halt irgendwann so den Punkt, wo man sich doch einigt. Mhm. Aber früher haben wir nur sehr viel mehr gestritten.
Okay.
Und jetzt haben wir halt gelernt, wie man miteinander das, also wir haben diesen gemeinsamen kreativen Prozess einfach ein bisschen für uns, ja, wir wissen, wie wir den für uns nutzen können. Also wenn wir mal so gar nicht einer Meinung sind, dann muss halt so eine Kollektion einmal nur mal 3-4 Tage länger warten, ob es schon sehr dringend ist. Und dann kann es auch sein, dass mal jemand sagt, ja, ich habe es mir jetzt nur mal so angeschaut, es ist doch ganz okay. So das, was ich letzte Woche als totale Scheiße irgendwie runtergespielt habe. Und ja, irgendwie so funktioniert es halt dann.
Ja, zwischendurch dürfen wir ja mal unsere Meinung sagen.
Auch hier das im Brennwerk ist immer richtig.
Dann geht ihr mal rum und sagt, kannst du mal gerade mitkommen? Ich muss dir mal was zeigen. Sag mal deine Meinung so völlig frei. Was fällt dir als erstes auf? Oder was gefällt dir nicht? Und das ist ja auch immer gut, jemand anderen einfach mal von außen random dazu zu holen, der mal drauf schaut.
Es ist halt immer wichtig, dass man doch nicht zu viele Kompromisse eingeht, weil es halt dann war auch schon oft so, wenn es zwar entweder oder, also ich glaube, wir fahren besser damit, dass wir entweder was rausbringen, was die Laura sehr gut findet oder ich sehr gut findet, aber wenigstens einer von uns. Mhm. Und wir haben es auch ab und zu schon gehabt, dass wir halt beide das dann so runterfeilen und dann wird es eine Mischung, die aber halt für beide Seiten nicht mehr super ist, sondern halt wo beide Seiten einigermaßen damit leben können. Und dann ist aber kein Kunstprodukt mehr. Dann ist es halt einfach so generisch. Ja. Und dann, also das ist halt die Gefahr dabei, wenn man immer Kompromisse eingeht. Also das versuche ich auch immer, dass man es entweder oder dann mache.
Mhm. Aber das ist ja auch cool. Ich meine, ihr habt ja auch Kundinnen und Kunden und vielleicht haben die Kundinnen mehr den Geschmack von Laura und die Kunden mehr deinen Geschmack oder vielleicht auch mal andersrum.
Ja, meine, also die Mode bewusst nahm eigentlich meinen Geschmack. Das schneiden wir raus.
Das nehmen wir. Laura, das war nicht so gemeint.
Und Laura weiß, was sie verkauft meistens.
Ich glaube, das stimmt nicht. Und das lassen wir drin. Da muss ich jetzt Laura mal bestärken, das kann nicht sein. Nein, aber ich find euren kreativen Prozess natürlich super spannend und es ist ja auch super kreativ. Also nicht nur das, was ihr draufdruckt, sondern inzwischen seid ihr ja auch noch viel mehr unterwegs mit Schnitten, mit neuen Produkten, die auch ganz aus eurer Feder kommen. Also gar nicht mehr so das klassische T-Shirt von der Stange, sondern wirklich mit dem Sherpa, mit den Fleecejacken jetzt. Es kommen noch neue Sachen.
Windbreaker.
Genau.
Windbreaker, Steppwesten, Skibrillen.
Ihr habt noch viel im Programm, was noch zusätzlich kommt. Und das ist ja auch das Spannende, dann nochmal wirklich jetzt auch in diesen Bereich Mode nochmal mehr reinzugehen. Vorher war es sehr viel so Sprüche und Designs auf den Dingen, aber jetzt eben auch wirklich in klassische Modebereiche reinzugehen und Schnitte auszuprobieren und da einen Trend zu entwickeln, ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als mit einem coolen Aufdruck beim T-Shirt zu überzeugen oder beim Hoodie. Ne? Ist schon richtig cool. Ihr habt ja auch seit neuestem eine Mitarbeiterin,
ja.
Die Lea.
Zwei sogar.
Zwei, ja, ihr habt natürlich noch mehr Mitarbeiter, das stimmt. Den Max dürfen wir nicht vergessen, aber der war ja schon etwas länger dabei. Aber die Lea, das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Ihr habt einen Tag, also eine Instagram-Story gemacht, dass ihr eine spezielle Unterstützung bräuchtet. Und habe das quasi als Stelle ausgeschrieben. Ich habe gar nicht die Stellenanzeige gesehen, weil sie so schnell wieder weg war. Aber das finde ich so cool. Wie viel Rückmeldungen hattet ihr auf diese eine Instagram-Story?
Wir hatten 13 oder 14 Bewerber.
Ja.
Und dann 10 Bewerbungsgespräche oder 8.
Ja,
ich glaube 8 plus, ja.
Ja.
So um den Dreh. Mit unserer 24-Stunden Instagram-Story.
Hä, davon träumen andere Unternehmen, ne? Aber das zeigt natürlich auch wieder, ihr seid einfach super nah mit euren Kunden und mit eurer ganzen Community, mit euren ganzen Stravanzis. Oder wie sagt man dann? Gibt es da einen Begriff dafür?
Nee, gibt's nicht. Weil ich die immer ein bisschen cringe finde.
Muss man mal einen erfinden. Irgendwann schafft man das vielleicht nochmal. Und die sind einfach euch so nah, aber das liegt natürlich auch daran, dass ihr euch zeigt. Also sowohl dein Name, Christoph, als auch Laura, die tauchen mal auf, ihr taucht auch mal auf Fotos auf. Ihr versteckt euch nicht hinter der Marke, sondern ihr zeigt einfach, das ist eure Marke. Und ich glaube, das macht unheimlich viel aus, spätestens dann, wenn sich jemand bei euch bewirbt und dann ja einfach sagt, okay, ich finde die Marke cool, ich will mit denen zusammenarbeiten, weil man auch schon ein Gesicht vor Augen hat und schon weiß, oh, cool, mit denen mache ich das. Und die antworten auch immer so nett unter den Kommentaren. Oder ja, also all diese Dinge, das zählt ja total mit, wenn man sich irgendwo bewirbt. Ich glaube, da habt ihr einfach einen riesen Vorteil gegenüber anderen, die halt nicht so eine Community auf Social Media haben. Aber es ist eben auch lange, harte Arbeit, ne?
Ja, und dann auch irgendwie, also früher haben wir das sehr, sehr gern gemacht, dass wir ein bisschen Selfie, oder nicht sehr, sehr gern, aber ja, ein bisschen in die Kamera gesprochen haben, Insta-Stories, so straight aufs Gesicht. Und man hat es immer weniger, aber halt nur so, wie es vielleicht nötig ist, dass man es halt ein bisschen als, ja, schon so als persönliche Brand zeigen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger, ja, so Competition-Vorteil gegenüber anderen Marken, wo man dann irgendwie, man versucht auch viele Behind-the-Scenes kreative Prozesse halt so zu zeigen, dass man ein bisschen so die Community immer mit einbeziehen. Und ja, und dann müssen wir halt auch persönlich mal dann vor die Kamera.
Ja, auch wenn das nicht euer liebster Job ist. Also das glaube ich auch. Also ihr seid jetzt nicht die Rampensau, die sich nach vorne stellt und da immer auf jedem Foto grinst, sondern ihr macht es halt dann, wenn es nötig ist. Ne? Du hast ja auch gesagt, du musstest auch schon mal ein Foto von Laura wegnehmen, ne?
Ja, ja.
Sie gesagt hat, das war nicht.
Viel Videos und so. Ja, früher, also mit irgendwie 20 macht man das nur lieber, wenn man sich noch besser gefällt so im Selfie. Aber wenn man dann so über 30 wird und dann, ja, da lässt es ein bisschen nach tatsächlich. Aber da braucht es halt dann die entsprechenden Filter.
Sehr schön. Ihr habt ja jetzt auch in der letzten Zeit gerade noch einen richtig coolen Influencer, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, gefunden, weil eigentlich ist er kein Influencer, sondern er ist Musiker. Also jemand als Markenbotschafter quasi gewonnen, auch wenn das ein furchtbar altes Wort ist irgendwie, aber irgendwie ist er das ja. Nämlich ihr habt einen Kontakt zu Dream hergestellt. Schlager-Rapper, würde ich jetzt mal sagen. Ist das die offizielle Beschreibung? Sonst müssen wir das nochmal anpassen.
Also so steht es in Wikipedia zumindest.
Okay.
Dream ist der erste deutsche Schlager-Rapper. Ja, es ist eigentlich Rap mit einfach melodischen Anleihen aus Schlagern, 80er-Jahre-Songs, bisschen Neue Deutsche Welle, bisschen Ballermann, ganz wenig, das hoffentlich hört er das nie. Aber Partymusik einfach.
Partymusik, ja.
Aber nicht ausschließlich. Also es gibt da ernsthaftere Rap-Songs oder nachdenklichere Songs, aber so die Hits sind wirklich Partymusik für Jugend. Und ja, da haben wir so einen ganz gute Connection. Und
wie ist er denn auf euch aufmerksam geworden oder ihr auf ihn? Wie seid ihr denn zusammengekommen?
Also das war 2021, als der erste Hit sich so angebahnt hat. Das war lebenslang. Es hat mittlerweile, glaube ich, 3 goldene Schallplatten für den Song. Mhm. Und der war halt, mir ist der in TikTok halt immer wieder vorgeschlagen worden. Oder man hat ihn dann, der war noch gar nicht offiziell als Single draußen, aber wird halt in TikTok schon ein bisschen so, ja, aufgespült. Und dann hat der halt, ich habe mir die Videos so durchgeschaut von Dream und die ganze Art hat halt sehr gut zu unserer Marke gepasst, also das oder zu dem gepasst, das wir gerne vermitteln würden. Also das jugendliche, unbeschwerte, bayerische auch. Und die Musik war gut, geile Melodien, gute Texte und irgendwie einfach, ja, so das Gesamtpaket war cool. Und dann sind wir mit Stravanza dann hat es ein Video von Dream, ein Videoaufruf für ein Musikvideo für den Song Hinters Bierzelt gab es dann über Instagram Story. Also er hat quasi Schauspieler oder eben Statisten fürs Video gesucht und ich habe dann über unseren Stravanza-Account eben gleich geschrieben, ja, wir hätten einen Hoodie, der unbedingt ins Video will. Einmal, das war eben unser grauer Logo-Hoodie, also nur mit Logo drauf, mit Stravanza-Logo. Und dann hat er gesagt, ja, gern ist er dabei. Videodreh ist aber morgen oder ich glaube übermorgen war es. Und wir haben auf jeden Fall diesen Hoodie mit Super Express rausgeschickt. Und dann war der im Musikvideo, hat jetzt glaube ich 2 Millionen Klicks oder mehr. Hat dann auch in Bayern nur sehr lokal ziemlich gut funktioniert und hat uns als Marke einfach schon gleich irgendwie ein bisschen was gebracht. Und mir so war die Connection halt dann da. Und dann haben wir uns mal getroffen. Ich bin nach Büchelkühn in sein Heimatdorf gefahren mit ein bisschen Hoodies im Gepäck. Und da war die ganze Familie, das ist eine Wirtsfamilie, der Papa ist Wirt. Und die haben mich da empfangen und wir haben dann gleich ein bisschen Weißbier getrunken, den ganzen Abend Musik gehört, war total schön. So werde ich nie vergessen, den Abend, so das erste Kennenlernen auch. Und dann haben wir einen gemeinsamen Hoodie geplant für eben den ersten Song Lebenslang, der dann zu der Zeit echt zum großen Hit eigentlich schon avanciert ist. Und dann haben wir einfach eine limitierte Hoodie-Auflage, ich glaube von 150 Stück oder so, in der ersten Auflage geplant. Und 2 Wochen später kam der Hoodie und ist, glaube ich, in 30 Minuten komplett ausverkauft gewesen.
Wahnsinn.
Dann haben wir die Woche drauf nur mehr 150 Stück gemacht, da war es das Gleiche wieder. Und dann haben wir irgendwie gewusst, dass das ganz gut matcht zwischen Dream und Stravanza. Und persönlich haben wir uns gut verstanden und so hat sich das dann entwickelt. Und mittlerweile macht er 3-mal die Olympiahalle nacheinander voll und spielt Konzerte in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und ist immer nur treuer Stravanza-Fan und Botschafter. Und wir machen eben ja Kollektionen miteinander und ja, ist eine ganz, ganz coole Geschichte für uns auf jeden Fall.
Ja, cool. Also, dass man dann durch so eine kleine Nachricht dann in so einem Video landet, ist natürlich auch das Größte überhaupt, wenn man sich da platzieren kann in so einem Musikvideo. Richtig cool. Ja, und also ich glaube auch, ihr seid echt einfach ein cooles Match. Beide steht hier für bayerische Jugend und Lebensfreude, würde ich sagen. Und das Alpine passt auch zu euch beiden irgendwie. Und ja, also sehr, sehr coole Sache, sehr cooler Markenbotschafter, wenn man das so sagen kann.
Hoffentlich können wir noch ganz lange halten.
Ja, genau. Hättest du denn einen Tipp für Gründer, was die so, wenn die mal loslegen, was dir gut getan hat und was vielleicht anderen Gründern auch gut tun würde? Hättest du da einen Tipp?
Es ist ganz schwer natürlich. Gründen ist schon sehr schwer, also überlegt sich das gut.
Was sagst du hier im Grundwerk? Hey.
Nee, es muss einfach viel Leidenschaft dabei sein. Also vor allem, wenn es die ersten Monate und Jahre vielleicht finanziell noch nicht so fruchtet, gelingt es nur, wenn einfach, oder das Durchhaltevermögen funktioniert dann nur, wenn einfach viel Leidenschaft dabei ist und viel Überstunden, unbezahlte. Und man darf die Lust nicht dran verlieren. Sobald das mal lange so ist, dann ist vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Aber dann, wenn es funktioniert und wenn man die Power und Leidenschaft reinsteckt und merkt, es geht ein bisschen was und dranbleibt, dann ist es schöner als jeder normale Job. Und das ist, glaube ich, der Anreiz. Und deswegen muss man ins Grundwerk kommen.
Perfektes Schlusswort, als hätten wir es trainiert. Christoph, vielen, vielen Dank für das coole, offene Gespräch. Und ich hoffe, ihr bleibt uns noch ganz lange erhalten, auch wenn ihr eigentlich schon kein Startup mehr seid. Seid ihr ja trotzdem hier im Grundwerk, aber ihr habt den gleichen Spirit wie die Startups hier.
Chaotisch. Chaotisch und unstrukturiert.
Quatsch. Nein, nein, ihr seid nur auch unheimlich flexibel und ihr reagiert halt auch super schnell. Das macht ihr ja nicht nur als Person und in euren Prozessen, sondern auch in den Designs. Also auch da, wenn ihr schnell was ausverkauft habt, du hast das eben so nebenbei gesagt, haben wir nochmal 150 bestellt und nochmal rausgehauen. Ja, das macht ihr halt auch. Super schnell reagieren. Wenn was gut läuft, dann wird es halt nochmal aufgelegt. Und zwar nicht erst in einem halben Jahr, sondern so schnell wie möglich. Und das ist schon, passt gut zu uns. Deshalb, ich hoffe, ihr bleibt uns sehr lange noch erhalten hier im Gründwerk. Und wir können noch viel von eurer Markenstrategie lernen, weil da seid ihr einfach super stark und ihr helft uns ja auch immer, uns noch nicht so bekannten kleineren Unternehmen dann, indem ihr einfach erzählt, wie ihr es gemacht habt und wie es bei euch funktioniert hat. Also das ist schon eine große Hilfe für die Startups hier, wenn wir auch, man sagt immer so schön, Bestandsunternehmen oder halt schon bestehende Unternehmen, die eben nicht mehr Startups sind, in der Umgebung hat. Aber von denen kann man eben auch sehr gut lernen, was gut läuft und was nicht gut läuft, weil, wie du ja eben auch schon berichtet hast, es gibt halt auch Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Und dann muss man sich auch irgendwie durchkämpfen und das habt ihr halt auch schon erfolgreich geschafft. Vielen Dank für heute, es war super interessant und ja, wir sehen uns sowieso morgen wieder.
Ja, das stimmt. Philippe, vielen Dank. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.